Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Willkommen an diesem Qualifikationstag zum vierten Springen der Vier-Schanzentournee. Bei der letzten Schwelle für die Skispringer zum großen Finale erfüllte der polnische Favorit die Erwartungen. Das deutsche Team war dagegen enttäuscht. Michaela Sachenbacher.
Es war nur die Qualifikation, aber die deutschen Springer werden sich steigern müssen. Wollen sie morgen ein Wörtchen um den Sieg mitreden, von der Tournee-Gesamtwertung ganz zu schweigen. Die Favoriten aus Polen und Norwegen haben sich nämlich keine Blöße gegeben. Bester Deutscher heute war Markus Eisenbichler auf Rang 8. Als solide und stabil hat er seinen Sprung bezeichnet. Zufrieden war er aber nicht wirklich.
Natürlich merke ich, dass noch ein paar Meter fehlen auf die anderen da vorne und ich glaube, ich muss jetzt einfach mal locker bleiben und einfach, dass es nicht alles so eng sehen, sondern wieder mehr Spaß an die ganze Sache rangehen.
Das würde sicherlich auch bei Karl Geiger helfen. Bei ihm scheint die Enttäuschung von Innsbruck noch nachzuwirken, als er seine Chancen auf den Gesamtsieg wohl verspielt hat. Er landete heute nur auf Rang 25.
Also das hat mich schon eher härter getroffen, als vielleicht beabsichtigt war, beziehungsweise als ich mir das zugestehen würde gerne, aber das ist so und auch da werde ich wieder rauskommen. Es wird nicht der erste und nicht der letzte Schlag bleiben, den ich gekriegt habe.
Neben Geiger und Eisenbichler haben sich auch Severin Freund, Martin Hamann, Konstantin Schmid und Pius Paschke für morgen qualifiziert. Die Favoriten sind vorne weggesprungen, allen voran Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen, eher wieder mal der Beste, steuert ganz klar auf seinen dritten Tournee-Gesamtsieg zu.
I am always lucky, so
ich habe immer Glück, was kann ich sagen, das bin ich.
This is all me.
Stoch siegte vor den beiden Norwegern Robert Johansson und Halvor Egner Granerød.
In Deutschland sind heute von Bund und Ländern schärfere Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen worden. Trotzdem, der Profisport darf seinen Wettkampfbetrieb fortsetzen. In den Beschlüssen von Bundesregierung und Länderchefs wird der Profisport bei den weitergehenden Einschränkungen nicht besonders benannt. Mit Corona-Infektionen im Team und Quarantäne hat und hatte der Basketball-Bundesligist Alba Berlin schon zu tun. Das war auch heute Thema beim Sieg in der Euroleague gegen Baskonia Vitoria aus dem Baskenland. Jakob Rüger.
Ohne vier Leistungsträger, ohne den positiv auf Corona getesteten Cheftrainer Aito und nur 48 Stunden nach dem Sieg gegen den FC Bayern in der Bundesliga schlagen die Albatrosse auch den spanischen Meister Baskonia Vitoria in der Euroleague. Es war ein enges und umkämpftes Spiel, in dem Alba zeitweise mit 11 Punkten führte, dank traumwandlerischen Quoten aus der Dreierdistanz. Im letzten Viertel drohte den Berlinern die Kraft auszugehen. Die Basken gingen in Führung, doch die dezimierte Alba-Mannschaft holte alles raus und behielt in der engen Schlussphase die Nerven. Am Ende siegt Alba Berlin mit 95-91 gegen Baskonia Vitoria.
Fußball-Bundesligist Mainz 05 war schon für so manchen Trainer der Startpunkt für eine große Karriere. Jürgen Klopp etwa oder Thomas Tuchel. Aktuell strauchelt Mainz in der Liga stark, momentan auf Tabellenplatz 17. Der neue, aber bereits altbekannte Trainer Bo Svensson soll Mainz zurück in die Spur bringen. Heute konnte er erstmals seine Vision öffentlich darlegen. Achim Scheu berichtet.
Der Schwere der Aufgabe sind sich alle bewusst. Für Bo Svensson war seine Rückkehr nach Mainz Herzenssache.
Nicht nur von Fußball her, aber auch von der ganzen Stadt hat das eine besondere Bedeutung in mein Herz.
1,5 Jahre trainierte Svensson, der zuerst als Profi, später als Co- und Nachwuchstrainer eine 13-jährige Mainzer Vergangenheit hat, in Österreich den dortigen Zweitligisten FC Liefering. Warum die Wahl auf ihn als neuen 05-Coach fiel, erklärt Sportvorstand Christian Heidel.
Bo Svensson müssen wir Mainz 05 nicht erklären, denn er ist ein Stück Mainz 05, er war bei Mainz 05, er kennt genau den Weg, den wir gehen wollen. Ich weiß, welchen Fußball er spielen möchte, aber er weiß auch, welchen Fußball wir in Mainz spielen möchten.
Selbstbewusst, freundlich, aber auch zielstrebig hat sich Bo Svensson präsentiert. Er muss einem Team, das als schwer trainierbar gilt, möglichst schnell seine Spielweise mit auf den Weg geben. Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg und Leipzig heißen die ersten vier Gegner. Der Trainer hat einen langfristigen 3,5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der gemeinsame Weg soll notfalls mit dem Umweg zweite Liga gegangen werden.
Das ist unsere Idee und unser Wunsch und Vision, dass Mainz halt in der Liga bleibt, aber halt auch strategisch gut aufgebaut wird für die Zukunft.
Um die Zukunft geht es auch im US-Bundesstaat Georgia. Dort wird heute entschieden, welche zwei Senatoren den Bundesstaat künftig in Washington vertreten. Einen dieser Sitze hat derzeit Kelly Loeffler. Die Republikanerin ist nicht nur Politikerin, sondern auch Miteigentümerin von Atlanta Dream, einem Verein der Frauenbasketballliga WNBA. Aber in ihrem Club setzen sich Spielerinnen aktiv für Lefflers demokratischen Herausforderer ein. Warum? Das berichtet Heiko Uldab.
Kelly Loeffler hat aus ihrer Gesinnung noch nie ein Geheimnis gemacht.
I'm a lifelong conservative, pro-Second Amendment, pro-Trump, pro-Military, pro-Wall.
Sie sei ihr Leben lang konservativ für das Second Amendment, Donald Trump, das Militär und auch für den Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko, so Loeffler, die seit 10 Jahren Miteigentümerin von Atlanta Dream ist. Bis zum Frühjahr waren ihre politischen Ansichten kein Problem. Dann starb der schwarze Amerikaner George Floyd qualvoll. Landesweit gab es Proteste, an denen auch Sportlerinnen und Sportler teilnahmen. Und auch die Ligen wie die WNBA sprachen sich offen für soziale Gerechtigkeit aus. Das war Loeffler zu viel. Sie wehrte sich dagegen, Botschaften wie Black Lives Matter auf den Trikots zu erlauben. Man brauche nicht mehr, sondern weniger Politik im Sport, so Loeffler.
Loeffler opposed the Black Lives Matter patches that the WNBA plans to use on jerseys. She said, quote, we need less, not more politics in sports.
In einer Liga, in der rund 80% der Spielerinnen schwarz sind, wollte die weiße Teambesitzerin lieber die US-Flagge auf den Trikots sehen. Viele forderten, Loeffler solle zurücktreten, ihre Anteile am Verein verkaufen. Spielerinnen unter anderem von Atlanta Dream trugen sogar T-Shirts mit dem Aufdruck, Raphael Warnock zu wählen, Loefflers demokratischen Herausforderer. Trotz des Protests ist Loeffler immer noch Miteigentümerin des Basketballvereins. Nun meldeten sich 4 Spielerinnen von Atlanta erneut zu Wort. Auf dem Instagram-Kanal der gemeinnützigen Initiative More Than a Vote posteten sie ein Video, in dem sie für die Senatswahl Werbung machten. Darin sprachen sie über ihren Weg von WNBA-Spielerinnen zu Wahlkämpferinnen. Mit mehr als 4 Millionen Wählerinnen und Wählern hatte es in Georgia vor 2 Monaten eine Rekordbeteiligung gegeben und erstmals seit 1992 setzte sich mit Joe Biden dort ein Demokrat durch. Daran haben auch die Spielerinnen von Atlanta Dream einen kleinen Anteil.
We've already made history and this runoff is an opportunity to do it again.
We can create the change that we want to see.
Sie hätten schon einmal Geschichte geschrieben und diese Stichwahl sei nun die Gelegenheit, es noch einmal zu schaffen, heißt es in dem Video. Und weiter, wir können die Veränderung schaffen, die wir sehen wollen.
Ein Beitrag von Heiko Uhldörp. Der Begriff Sportswashing ist ein Anglizismus, der einen Vorwurf beinhaltet. Damit soll verdeutlicht werden, wenn sich autoritäre Regime mittels internationaler Sportereignisse in ihrem Land einen sympathischen Anstrich geben wollen. Genau darum geht es gerade bei der Rallye Dakar, ein ohnehin hoch umstrittenes Offroad-Rennen. Die Rallye findet nicht nur in Saudi-Arabien statt. Das Rennen, bei dem auch 12 Frauen mitfahren, soll auch noch an einem Gefängnis vorbeiführen, in dem eine Menschenrechtsaktivistin inhaftiert ist. Diese Frau kämpfte jahrelang für das Recht von Frauen, Auto fahren zu dürfen. Ihre Unterstützer fordern jetzt den Boykott der Rallye Dakar. Jürgen Striak berichtet.
In Saudi-Arabien dürfen Frauen erst seit Juni 2018 ein Auto fahren. Es ist auch das Jahr, in dem Lujain El-Hathloul, die unter anderem für genau dieses Recht gekämpft hatte, im Gefängnis landete. Nur Wochen nachdem sie verhaftet wurde, erlaubte es das Königshaus, auch Frauen einen Führerschein zu machen. Vor wenigen Tagen wurde die 31-Jährige verurteilt. Zwischen Weihnachten und Neujahr, als die Welt gerade mit anderen Dingen als mit Nachrichten aus Saudi-Arabien beschäftigt war. Adam Kugel von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch glaubt nicht, dass das ein Zufall war.
They know this is embarrassing.
Das Urteil sei den Machthabern peinlich, zu Recht, findet Kugel. Die Aktivistin sei wegen fadenscheiniger Vorwürfe verurteilt worden, die alle mit ihrem Einsatz für Menschenrechte zu tun haben. Das Urteil lautete 5 Jahre und 8 Monate Gefängnis. Hathloul soll, so die Begründung, unter anderem daran gearbeitet haben, das politische System des Landes zu ändern und die nationale Sicherheit zu beschädigen. Vom Strafmaß zog das Gericht 34 Monate zur Bewährung ab. Sie kann deshalb damit rechnen, im Februar oder März freigelassen zu werden. 2014 wurde Hathloul das erste Mal eingesperrt für 73 Tage. Später sagte sie, diese Haftzeit habe sie im Kampf für Frauenrechte nur noch entschlossener gemacht.
As for the freedom of speech, it's promised by the government.
Die Regierung hat Meinungsfreiheit versprochen, aber die gibt es nicht. Wir werden nach wie vor für völlig normale und vernünftige Äußerungen ins Gefängnis gesteckt. Die 7600 Kilometer lange Strecke der Rallye Dakar führt quer durch den autoritär geführten Wüstenstaat, unter anderem auch in die Nähe des Gefängnisses, in dem Lujain El-Hathloul festgehalten wird.
Jürgen Striak berichtete. Und zum Schluss noch diese Meldung. Der langjährige Tennistrainer Bob Brett ist tot. Brett war als Trainer beteiligt, als Boris Becker zur Nummer 1 der Welt wurde. Jetzt ist der Australier mit 67 Jahren an Krebs gestorben. Und auch der ehemalige englische Fußballnationalspieler Colin Bell ist tot. Sein einstiger Verein Manchester City teilte mit, er sei nach kurzer Krankheit gestorben. Das war Sport aktuell mit Marina Schweizer.